Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und ich bin die Gastgeberin. Ich möchte mich auf diesem Weg bei dir bedanken, dass du diesen Podcast hörst. Ich möchte, dass die Geschichten meiner Gäste noch viele andere Menschen erreicht. Und du kannst mich dabei unterstützen, indem du den Podcast abonnierst, eine Bewertung über beispielsweise Spotify oder Apple iTunes abgibst und anderen Menschen von diesem Podcast erzählst. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir nun viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute als meine Gesprächspartnerin die Ilka begrüßen. Ilka, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute mein Gast bist und ich freue mich auch schon sehr auf unser Gespräch und bin ja irgendwie ganz neugierig, wohin uns heute die Reise führen wird.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf und ich bin auch schon gespannt.
Dann würde ich vorschlagen, stürzen wir uns direkt rein mit ja der altbewährten ersten Frage. Wer bist du?
Ja, also Ilka, wie du eben gesagt hast, ich bin eine ganz große Träumerin, aber ich sage immer Träumerin mit Plan. Und ich bin Weltmeisterin darin, ein Stück Kuchen über einen ganzen Tag zu verteilen, so dass es mich am Ende die Krümel schon anschreien, iss mich. Das ist etwas, wofür ich sehr bekannt bin. Und ansonsten bin ich extrem tierlieb. Ich habe einen großen, nicht Ungerechtigkeitssinn, sondern einen Gerechtigkeitssinn, so. Yeah. Und yeah. Genau, probiere mit meinem täglichen Schaffen ein bisschen mehr Gerechtigkeit in die Welt zu bringen.
Das klingt total spannend. Ich habe ganz viele Fragen und würde trotzdem erstmal noch nachfragen, wer bist du noch?
Also aktuell bin ich zum Beispiel eine werdende Mutter, wenn es sich an den errechneten Termin hält in 5,5 Wochen. Und
wow,
eine richtige Dorfnudel. Ich habe zwar 10 Jahre in der Stadt verbracht, aber habe auch gerade für ein Grundstück auf dem Dorf unterschrieben und ziehe wieder zurück zu meinen Wurzeln und freue mich da wahnsinnig drauf, weil ich gar nicht genug in der Natur sein kann. Ich gärtner wahnsinnig gerne. Ich koche wahnsinnig gerne. Also ich habe immer das Gefühl, alle diese Dinge, wo man so verbunden mit dem Ursprünglichen ist. Also auch so Handarbeiten, so alles, wo ich selber etwas erschaffe, was ich am Ende in den Händen halte, sei es eine gediehene Pflanze, ein leckeres Essen oder vielleicht auch ein Pulli, den ich gestrickt habe. Sowas mag ich wahnsinnig gerne. Und auch ein sehr, sehr visueller Mensch. Also ich arbeite ja auch als Illustratorin. Und das liegt daran, dass ich, glaube ich, ein visuell denkender Mensch bin und Bilder mich unglaublich begeistern.
Ja, ja. Also dann stehen ja erstmal bei dir sehr viele Veränderungen an.
Das stimmt, auf jeden Fall.
Das klingt spannend, aufregend, überraschend. Ist das so?
Ja, also es ist überraschend weniger, weil es ja in dem Sinne geplant ist, aber irgendwie trotzdem natürlich überwältigend, weil man kann das ja noch so gut planen. Ja. Man weiß ja trotzdem nicht, wie es wird und auch gerade dieses Muttersein, wie wird das, wie doll gibt man sich selber vielleicht am Anfang auf und so, das sind schon Dinge, da ist man doch sehr gespannt.
Ja. Was sind so da die wichtigsten Fragen, die du dir gerade stellst? Oder was sind die Fragen, die dir vielleicht auch immer wieder durch den Kopf geistern?
Ich glaube, das geht vor allem in die Richtung einerseits bei mir selber. Also ich bin ein Mensch, ich bin eher introvertiert, brauche sehr viel Zeit für mich. Wie gut ist das dann noch umsetzbar? Wie dolle muss ich mich selber verbiegen? Aber auch auf der anderen Seite, wie kann ich es schaffen, jemanden so zu stärken, dass man gleich mit guten Werten durch diese Welt kommt? Weil diese Welt jetzt nicht immer der netteste Ort ist. Und da macht man sich natürlich Gedanken, was kann ich vor allem an tun, um mein Kind da irgendwie gut drauf vorzubereiten, sowohl selber nett zu anderen zu sein und die Werte in die Welt zu tragen, die mir wichtig sind, aber eben auch nicht irgendwie ein zu lieber Mensch zu sein, der dann von allen anderen immer ausgenutzt wird, so diesen Spagat irgendwie hinzubekommen.
Ja, ja. Ich würde darauf auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Eine ganz wichtige Frage ist noch, wie schaffst du es, einen Kuchen über den ganzen Tag zu verteilen?
Ich frage mich, wie man das anders machen kann. Das ist irgendwie bei mir so eine Eigenschaft, also manchmal, wenn es eine Rumkugel ist, zieht die sich sogar über 2 Tage. Dann wird die eine Hälfte so weggegessen und dann ist die andere irgendwie am Abend noch da und dann gibt es die am nächsten Tag. Also.
Aber Rumkugel ist ja auch echt was Mächtiges.
Das stimmt, das stimmt. Also ich bin ein absoluter Genießermensch. Ich glaube, das spiegelt sich halt darin wieder. Also es ist quasi nicht der Gedanke, ich muss mir das jetzt einteilen oder gar nicht in die Richtung, ich möchte diese Kalorien nicht essen oder so. So war es gar nicht gemeint, sondern wirklich so ein, ich habe dann ja was im Mund und dann genieße ich das extrem, dann kann ich den Geschmack irgendwie für 10 Minuten alleine von einem Stück irgendwie so genießen und dann brauche ich vielleicht das nächste kleine Häppchen und das ist bei mir bei ganz vielen Dingen im Leben so, dass ich Dinge sehr maßvoll genießen kann und genau, deswegen ist das so ein bisschen so ein Synonym eigentlich für meinen Charakter, dieses sich Kuchen oder was auch immer einzuteilen.
War das schon immer so?
Nein, auf gar keinen Fall. Das ist, als Kind war ich da auch ganz klassisch so, gib mir eine Tüte Süßigkeiten, dann ist sie leer. Aber es hat sich dann irgendwann, finde so ein bisschen parallel zu, als ich mit mir im Reinen war und einfach ein glücklicher Mensch war, hat sich das dann geändert.
Das klingt so, als wäre es anders gewesen, als hätte es eine Zeit davor gegeben, in der du weniger glücklich warst oder in der du weniger bei dir warst. Ist das so?
Ja, weniger bei mir auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass ich grundsätzlich per se irgendwie total unglücklich war. Das waren immer nur gewisse Bereiche meines Lebens, die irgendwie nicht optimal liefen. Das lag einfach daran, dass ich früh mit mir gehadert habe. Also als Kind ging es sogar noch, aber als Teenager habe ich mich dann irgendwie unzulänglich gefühlt. Hatte das Gefühl, dass ich aufgrund meiner Lippenspalte nicht so gut bin wie andere oder nicht so schön bin wie andere, dass ich nicht einer gewissen Norm entspreche, der ich entsprechen sollte. Und das hat dann halt schon zu starken Zweifeln geführt und auch dazu, dass man in das Verhalten anderer auch, glaube ich, manchmal Ablehnung hineininterpretiert hat, die nicht da war. Das ist, glaube ich, was ich am liebsten, ja, wenn ich es irgendwie nochmal ungeschehen machen könnte, auch selber rückgängig machen würde, weil es so anstrengend ist für die Eltern ja auch, wenn sie es vielleicht gar nicht so meinen und ich es aber negativ interpretiere, ihr Verhalten.
Was glaubst du, woher kam das, dass du das negativ interpretiert hast?
Ich denke, weil die eigenen Zweifel ja irgendwie, die sind ja da, dadurch, dass man vielleicht, es gab ja auch natürlich wirklich böse gemeinte Sprüche und dann wird man natürlich irgendwann überempfindlich und sieht die überall und sieht Ablehnung überall, obwohl es vielleicht nur ein kleiner Teil der Menschen ist, der so denkt.
Ja, du hast es gerade schon beschrieben und vielleicht magst du mich da noch ein bisschen mehr mitnehmen. Also kann ich mir so deine Kindheit und auch deine Jugendzeit vorstellen?
Also die Kindheit sehr unbeschwert, frei und glücklich. Wie schon erwähnt, bin ich auf dem Dorf groß geworden, deswegen war ich noch so ganz klassisch diese Generation, die in jeder Pfütze lag, auf jeden Baum geklettert ist und wahnsinnig viel Zeit draußen verbracht, das sehr genossen, Zeit mit meiner Schwester verbracht und dann, genau, wurde dieses unbeschwerte Leben irgendwann so in der Teenagerzeit unterbrochen, als dann, glaube ich, niemand ist gerne Teenager, niemand ist in dieser Zeit besonders glücklich und wenn man dann halt aber das Gefühl hat, da ist irgendwie so ein berechtigter Zweifel an sich, irgendein Makel, dann glaube ich, kann das sich halt schnell multiplizieren und man empfindet diese ganzen Dinge als absolut ungerecht und es ist so eine Mischung aus Selbstmitleid, weil man denkt, man ist so hart, also man hat so ein hartes Los gezogen, was ich natürlich auch jetzt gar nicht mehr so sehe, dann diese Suche nach der ersten Liebe, das ist in dem Alter ja auch total präsent. Und wenn man dann ein bisschen anders aussieht, dann hat man schnell das Gefühl, man kann in so einem Spiel irgendwie nicht mitspielen.
Ah, okay. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor.
Also es war auf jeden Fall jetzt keine schöne Zeit. Und in der Zeit habe ich auf jeden Fall auch, also nicht, dass ich keinen Lebensmut hatte oder so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich würde sagen, es gab schon Phasen, da hat dann das Negative überwogen. Und das wurde dann erst irgendwie im Laufe der Jahre besser, als man älter wurde und gemerkt hat, dass nicht alles, was zählt, ist vielleicht die Symmetrie des Gesichtes.
Ja. Wie bist du durch diese Zeit gekommen? Was glaubst du, was hat dir geholfen?
Auf jeden Fall Freunde und Familie. Das war, glaube ich, die größte Stütze in meinem Leben, weil die wirklich immer für einen da waren und man irgendwie die auch die Geduld hatten, sich es immer und immer wieder anzuhören. Also man könnte ja auch meinen, irgendwann sagen sie so, jetzt ist aber mal gut, und vielleicht gab es auch mal so Sprüche so wie, wir haben das doch schon 100.000 Mal bequatscht, sagt der Motto, aber am Ende haben sie sich trotzdem immer wieder angehört und mich immer wieder aufgefangen, wenn es mir nicht gut ging. Und dann vielleicht auch das Entdecken eigener Stärken, also dass man, das war ein bisschen wie so eine Verdrängungstaktik. Das hat mich nicht dann irgendwie mit meinem Aussehen versöhnt. Aber es hat dazu geführt, dass ich mich immerhin, blöd gesagt, nicht wertlos gefühlt habe, sondern gedacht habe, naja, okay, ich bin vielleicht nicht hübsch, aber ich kann dafür das und das. Und dass man so ein bisschen das Selbstbewusstsein wieder in anderen Bereichen aufgegriffen hat. Weil zwischendurch hat man sich halt irgendwie als kompletten Menschen unzulänglich gefühlt und das Gefühl gehabt, keine Ahnung, ich bin halt irgendwie ein komischer Freak, so für ein, zwei Jahre. Krass. Und dann wurde es zum Glück ja wieder besser.
Ja. Also ich merke, wie mich das ganz tief berührt, weil das wird ja auch so sozialisiert, so ein Bild von, also was heißt denn auch hübsch? Was bedeutet denn schön? Und ich habe jetzt gerade so mir vorgestellt, wie sich so eine junge heranwachsende Frau eben als selber als Freak bezeichnet. Was hättest du vielleicht in dieser Zeit noch gebraucht oder dir gewünscht?
Ein diverseres Bild in den Medien auf jeden Fall. Also, da können dir ja deine Freunde und die Familie noch so oft sagen, dass es total okay ist, wie du aussiehst. Wenn du dich aber nirgendwo repräsentiert fühlst, glaubst du den Leuten das nicht. Weil wenn es so okay wäre, warum sieht man mich dann nirgends so? Also, mit mich meine ich jetzt zum Beispiel Menschen mit Lippenspalte. Und da tut sich ja zum Glück mittlerweile ganz, ganz viel. Aber damals kannte ich wirklich fast gar keine irgendwie diversen Filme, Serien, Bücher. Und dabei ist das so wichtig, sich repräsentiert zu fühlen.
Ja, was glaubst du, wofür ist es wichtig?
Also einfach, um das Gefühl zu haben, auch normal zu sein. Weil wenn ich immer nur andere Menschen im Fernsehen oder in Büchern sehe, dann wird mir ja meine Sonderposition quasi so ganz deutlich bewusst. Wenn es mich in Büchern nicht gibt oder in Filmen, dann muss ich ja irgendwie so ein kleiner, seltener Teil sein, der irgendwie eben quasi ein Freak ist. Dabei ist das halt total Blödsinn, weil wir sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Und das könnte man halt mehr herauskehren. Das muss ja nicht mal was Optisches sein oder so. Und viele Dinge sind zum Beispiel auch viel häufiger, als mir das bewusst war. Also ich hatte zum Beispiel keinen Kontakt zu anderen Menschen mit Spalte. Und dabei hat jeder 500. Mensch eine. Das ist extrem häufig. Also da kann man wirklich nicht davon reden, dass ich jetzt die große Ausnahme bin oder sowas. Und allein auch vielleicht solches Faktenwissen hätte mir bestimmt auch schon geholfen zu wissen, dass da so viele wie ich sind.
Ja. Na, und wie du schon sagst, alle Art von Menschen, wie auch immer, diese zu zeigen und abzubilden. Und du hast schon gesagt, da passiert gerade schon sehr viel. Und ich glaube, wir sind da noch am Anfang, dass da sozusagen Umdenken passiert. Aber ich glaube nichtsdestotrotz, da muss noch ganz viel passieren, bis wir wirklich dahin kommen, dass alle sich gesehen fühlen und nicht das Gefühl haben, ich nehme hier eine Sonderstellung ein. Was hat das mit dir gemacht, dass du das Gefühl hattest, ich nehme hier irgendwie eine Sonderposition ein? Was glaubst du, wie hat das auch dein Leben beeinflusst?
Also, es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich mich sehr stark auf eigene Stärken und Bedürfnisse konzentriert habe, weil man natürlich stellenweise alleine war und dann gelernt hat, gut damit klarzukommen. Deswegen bin ich halt auch vielleicht mittlerweile ein eher introvertierter Mensch. Also ich kann total gut Zeit mit meinen Freunden und so verbringen und ich genieße das auch sehr. Aber ich habe ein auch sehr, sehr hohes Bedürfnis, Zeit alleine zu verbringen mit als Beispiel meinen Büchern, weil so blöd das klingt, die waren halt dann damals für mich da, wenn kein anderer irgendwie vielleicht da war. Und in denen habe ich mich irgendwie verkriechen können. Und deswegen haben solche Medien für mich heutzutage immer noch einen ganz besonderen Reiz irgendwie. Und ich verkriech mich ja gern zwischen zwei Buchdeckeln. Und das ist, glaube ich, noch auf jeden Fall ein Überbleibsel davon. Aber auf jeden Fall auch eine gewisse Empathie und dieser Gerechtigkeitssinn, von dem ich sprach. Weil wenn man selber weiß, wie das ist, sich ausgeschlossen zu fühlen, dann kann man natürlich total gut nachvollziehen, wie das anderen geht und möchte daran unbedingt was ändern.
Ja. Ich würde noch mal kurz darauf zurückkommen. Du hast dich eben als introvertiert bezeichnet. Und das ist ja nun so unterschiedlich, wie wir Menschen sind, auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Woran würde ich merken, dass du ein introvertierter Mensch bist?
ist die Frage, wie ich es dir zeigen würde quasi. Also das Introvertierte ist ja nicht gleichzusetzen quasi mit schüchtern. Vielleicht für Leute, die sich mit dem Begriff noch etwas weniger befasst haben. Also schüchtern bin ich zum Beispiel gar nicht. Ich komme mittlerweile super leicht aus mir raus. Ich kann auch eine richtige Rampensau sein und so. Aber es strengt mich halt wahnsinnig an. Also introvertiert ist für mich das Pendant zu soziale Interaktionen kosten mich sehr viel Kraft. Und wenn ich mich selbst mit Freunden oder Familien treffe, dann brauche ich danach unbedingt Zeit für mich, weil ich sonst zum Beispiel eine ganz kurze Zündschnur habe oder so. Ich bin dann so, wenn ich 2-3 Tage unter Menschen war, so doof das jetzt irgendwie klingt, als ob ich so ein richtiger Einsiedler bin.
Klingt überhaupt nicht doof.
Dann merke ich halt wirklich so, ja, dann ist meine soziale Batterie, die ist dann halt sowas von erschöpft. Also dann gehen mir die Themen aus, dann starre ich eher, wenn man zusammen ist, dann starre ich eher in die Luft und träume, weil ich halt auch so gerne träume und dann fasse ich vielleicht auch Aussagen anderer Leute schneller falsch auf, weil ich eigentlich im Herzen gerade ein bisschen grundgenervt bin und eigentlich nur meine Ruhe haben möchte. Also ich bin dann auf jeden Fall eine schlechtere Gesellschaft und ziehe mich total zurück.
Ja. Was glaubst du, was kannst du dem Introvertiertsein Gutes abgewinnen?
Ganz viel. Also erstens, mir wird nie langweilig. Ich habe 100.000 Hobbys, die ich dann einfach ausführen kann. Und ich finde es total schön, wenn man mit sich und seinen Gedanken noch so sein kann, weil das verlernen wir heutzutage alle. Also selbst ich bin da ja nicht frei von. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal ein Wochenende gemacht, wo ich nur alleine mit meinem Camper in der Natur stand und mir selber keine Bildschirmzeit erlaubt habe quasi. Und die ersten 2-3 Stunden war das so ein komisches Gefühl, so, okay, was mache ich denn jetzt so? Okay, ich kann mir jetzt hier die Sonnenblumen angucken, aber was mache ich noch so? Und also das war irgendwie ganz merkwürdig. Aber als ich dann mich erstmal darauf eingelassen habe, tat es auch unglaublich gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich mich darauf wahrscheinlich viel schneller einlassen konnte als ein Mensch, der so immer in der Gesellschaft anderer Menschen sein will. Also ich habe einige Freundinnen, die sagen, oh, ich habe heute diese Woche irgendwie nur 3-4 Verabredungen, mir fällt die Decke auf den Kopf und ich denke mir so, oh Gott, ich würde eingehen.
Ja, also das kann ich auch so ein bisschen nachempfinden, dieses immer unter Menschen sein. Das ist auch nichts für mich. Also ich würde das jetzt nicht so Richtung introvertiert, aber einfach diese Pause von Menschen, von Gesprächen, also auch dieses Rückbesinnen auf mich selber. Und du hast es vorhin auch schon gesagt, du hast dich schon frühzeitig mit deinen Bedürfnissen auseinandergesetzt. Und ich finde, das ist eine riesengroße Fähigkeit und Stärke, die in dem ganzen Trubel digital vor allen Dingen so untergeht. Was will und brauche ich denn eigentlich gerade? Uns wirklich auch damit zu befassen, was fühle ich und was ist vielleicht das Bedürfnis dahinter? Und deswegen finde ich, ist das eine riesengroße Fähigkeit. Was glaubst du, sind so deine größten Bedürfnisse oder die Bedürfnisse, die du am meisten brauchst in deinem Leben?
Da fällt mir als erstes ein, das Bedürfnis, Dinge zu erschaffen, also dieses Kreativsein quasi. Das spiegelt sich ja in fast jedem meiner Hobbys wieder. Also es gibt auch ein paar Hobbys, wo ich wirklich nur mich berieseln lasse, aber in den meisten, sei es jetzt Bücher schreiben, illustrieren, stricken, irgendwas ganz anderes. Das ist ja alles etwas, wo ich aus nichts etwas mache oder beziehungsweise meine Gedanken formen kann. Und das finde ich einen wahnsinnig wichtigen Teil meines Lebens. Und auf der anderen Seite ist ein Bedürfnis ganz sicher auch wenn das jetzt vielleicht widersprüchlich klingt, trotzdem sich mit lieben Menschen im Leben zu umgeben. Das Intervall, in dem ich sie brauche, ist ganz sicher niedriger als bei anderen, aber diese tiefe Verbundenheit, also für mich sagt zum Beispiel, wie häufig ich jemanden spreche oder sehe, nichts darüber aus, wie tief ich mit der Person verbunden bin. Und ich kann das total gut, dass ich mal jemanden ein halbes Jahr gar nicht gesehen habe und das ist ab Minute 1, aber wie immer, und da ist diese tiefe Verbundenheit und diese Art von Menschen in meinem Leben zu haben, mit denen ich diese tiefe Verbundenheit teile, das ist mir auch extrem wichtig.
Was ist vielleicht das bisher Wertvollste, was du aus deinen Gedanken geformt hast?
Also für mich persönlich das Bilderbuch, was ich 2020 gemacht habe, weil das so der Eröffnungsschritt war in das Leben, was ich jetzt führe. Also ich bin eigentlich gelernte Maschinenbauingenieurin und habe auch 2 Jahre in der Konstruktion von Elektroautos gearbeitet und habe dann aber gesagt, ich merke, das ist zwar etwas, was ich kann und was mir auch einen gewissen Spaß macht, aber lange nicht so wie dieses Kreative. Und deswegen habe ich dann über 3 Jahre nebenbei an diesem Buch gearbeitet. Und deswegen ist das, glaube ich, für mich das aktuell immer noch bewegendste in meinem Leben, weil dieses Buch halt all das verkörpert, diesen Schritt in die Selbstständigkeit, das Mut haben, an eigene Träume glauben und zusätzlich auch zu sehen, natürlich, wie diese Figur, die eigentlich nur so irgendwie aus meinen tiefsten Gedanken kommt, dass die Kinder begeistert und dass Kinder die mögen, ist irgendwie so eine total schöne Kombi.
Ja, ja. Wie kann ich mir den Prozess vorstellen? Das ist jetzt so, ja, ganz kurz zusammengefasst, da gibt es ein Kinderbuch, da hast du eine Figur erschaffen. Wie kann ich mir so diesen Prozess vorstellen, so von der Idee bis zur Umsetzung? Wie war das? In 3 Jahre ist ja auch ein langer Zeitraum, also das ist ja dann wirklich so gewachsen.
Das stimmt, das war wirklich ein langer Zeitraum. Das fing alles mit einer losen Idee an. Also durch diese Bücherliebe, die ich schon erwähnte, spuken, glaube ich, jedem Buchfreund auch immer mal wieder eigene Ideen so im Kopf rum. Aber die eine, die hielt sich halt so hartnäckig von einem Kater, der ein bisschen auch aus der Norm herausfällt, weil er keine Mäuse mag oder generell kein Fleisch mag, sondern nur Törtchen. Und diese Idee hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen, weil ich fand, die ist irgendwie ganz niedlich und die ist so ein bisschen subtiler noch für Kinder. Die ist jetzt nicht irgendwie so direkt, dass der Kater vielleicht auch irgendwie, eine Spalte oder sowas hat, sondern es geht halt auf diese, über diese Törtchenschiene. Und ja, da hat die mich bestimmt einfach das erste Vierteljahr einfach nur, dass die Idee immer wieder durch meinen Kopf gespukt ist und ich daraus dann die Geschichte geformt habe. Und dann habe ich eigentlich ziemlich früh mit ersten Skizzen und Entwürfen begonnen, wobei sich das dann sehr stark verändert hat. Also ich mal ja eben die Bilder selber zu meinen Sachen und am Anfang war für mich das Schwierigste, weil ich kannte bis zu dem Zeitpunkt ja nur mal ein Bild zu malen, aber nicht eine konstante Geschichte, wo man über so langen Zeitraum an der gleichen Sache arbeitet. Und da habe ich natürlich ganz viele neue Hürden kennengelernt, zum Beispiel dranbleiben und es immer noch gut finden. Und unser Gehirn neigt ja dazu, uns von Dingen abzubringen irgendwann. Also ich habe zum Beispiel, bei mir ist es immer die Hälfte eines Buches, weil da hat man schon wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt und man weiß, genau diese irre Menge, die wartet gerade nochmal auf mich. Und deswegen neige ich dazu, bei der Hälfte Projekte zu verwerfen. Und das ist mit dem Projekt auch geschehen. Nach der Hälfte habe ich zweimal, das war eigentlich quasi zur Hälfte schon fertig, gesagt, nee, also das geht so nicht und Gehirne finden dann ja ganz tolle Ausreden und Gründe, warum das nicht geht. Und bei mir war es immer, der Illustrationsstil passt nicht. Ich muss das anders illustrieren, weil dann konnte ich ja irgendwie quasi so flüchten und es von vorne beginnen. Das ist irgendwie in meinem Kopf immer so, sag mal, ein neuer Start, nochmal ganz neuen Stil. Und dann habe ich quasi zweimal das in unterschiedlichen Stilen halb fertig gemacht, bis ich dann irgendwann auch in einem Podcast gehört habe, dass das so ein Ausweichmechanismus unseres Gehirns ist und dass man das so ein bisschen quasi als Prokrastinationstechnik benutzt. Und dann habe ich mich gezwungen, so, jetzt einmal darf ich den Stil noch wechseln, aber mit dem mache ich das Buch dann auch wirklich fertig. Yeah. Und dann waren seitdem halt auch wirklich schon 2 Jahre vergangen, weil natürlich neben der Arbeit als Ingenieurin und anderen Hobbys, das war ja auch nicht meine Prio 1 zu der Zeit, das zog sich halt über 2 Jahre schon. Ja. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und hatte ja plötzlich den ganzen Tag dafür Zeit und ab da ging es dann ziemlich schnell. Dann habe ich mich im Januar selbstständig gemacht und im Juni oder Mai, ich weiß es gerade gar nicht mehr, hatte ich mir als Frist gesetzt, dass ich da ein Crowdfunding für das Buch mache, um das irgendwie quasi über die Vorbestellungen zu finanzieren. Und dann hatte ich ja selber eine Deadline und vor allem auch eine Deadline, die ich schon in die Welt extra hinausgegeben habe. Ich bin dann immer so, mir hilft es dann, darüber zu reden, weil ich sehr schlecht darin bin, noch einen Rückzieher zu machen, wenn ich es schon mal wem gesagt habe. Das stimmt. Nutze ich dann immer aus.
Ja, ja. Ich fand das gerade total sympathisch, dass du gesagt hast, ach ja, du verwirfst Ideen auch sehr gerne. Das kenne ich nämlich von mir auch. Oder etwas anzufangen, wo ich irgendwann dann denke, da bricht es irgendwie ab, dieser kreative Schaffensprozess. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob dir das bekannt vorkommt. Ich habe auch so eine innere Perfektionistin, die sagt dann auch, naja, also wenn du das jetzt schon machst, dann muss es auch richtig gut werden. Also die lässt mir keinen Spielraum, mich auszuprobieren und erstmal zu sagen, fang erstmal an, Fehler gehören dazu. Und die steht mir doch ganz schön oft im Weg. Ich weiß nicht, wie es dir in deinem Prozess ging.
Auf jeden Fall genau das auch. Also ich glaube, die innere Perfektionistin, die kann ich sogar mal zur Seite packen. Also da habe ich das Gefühl, da gibt es Leute, die sind noch deutlich perfektionistischer. Und da bin ich auch sehr dankbar, weil das ja sehr ausbremst. Aber es ist nicht, dass ich frei davon bin. Also Ja, genau. Gerade diese Zweifel, das ist ja, also Perfektionismus ist ja eigentlich einfach meist nur ein anders verpackter Zweifel irgendwie.
Stimmt,
Und ja, das kenne ich durchaus. Also gerade auch, wenn natürlich jetzt so, weiß nicht, die ganze Selbstständigkeit davon abhängt, dann neigt man auch noch mehr dazu, so eine ganze Existenz. Dann denkt man manchmal, oh, das Buch kam nicht so gut an wie gehofft. Bin ich vielleicht im Ganzen irgendwie nicht dafür geschaffen? Man zweifelt dann ja auch immer gleich so, man übertreibt ja auch als Mensch so schnell und denkt nicht so, vielleicht war dieses eine Buch nicht so gut, sondern man denkt direkt so, oh, ich bin eine schlechte Autorin, ich sollte das direkt wieder aufhören. So.
Ja, das
Das
stimmt.
kenne ich wahnsinnig gut.
Du hast davon gesprochen, dass auch du dir so Prokrastinationstechniken angeeignet hast und sie aber dann auch wieder verworfen hast. Wie hast du das geschafft, dann konsequent an deinem Prozess zu bleiben?
Also erstens glaube ich, dass jedes Projekt zu einem gewissen Zeitpunkt wirklich dran ist. Also ich habe halt auch schon 100.000 Projekte ganz verworfen, die sollten dann vielleicht nie sein oder vielleicht kommen die irgendwann wieder. Und es gibt zum Beispiel eine Geschichte, an der ich seit 2017 immer mal wieder arbeite und auch schon immer mal wieder das Gefühl hatte, jetzt ist ihr Zeitpunkt und dann merke ich, die ist ja doch noch nicht. Also ich glaube erstmal, dass man da vielleicht auch sehr milde mit sich sein darf und sich immer wieder sagen, es hat auch irgendwo seine Berechtigung, wenn wir Stimmen vielleicht gerade davon abraten, vielleicht ist für das Projekt jetzt gerade noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen. Also, dass man da so ein bisschen guckt. Aber manchmal muss man sich vielleicht auch einfach so austricksen, weil das hätte mir bei meinem Bilderbuch ja auch so gehen können. Und da hilft mir persönlich, aber manche engt das auch ein, eine sehr strikte Planung. Also ich bin ein total organisierter, planerischer Mensch, der sich wahnsinnig gerne die nächsten Wochen und so durchtaktet und es klappt nicht immer alles so, wie ich es mir vorstelle, aber ohne eine detaillierte Projektplanung würde bei mir zum Beispiel auch vieles schlechter laufen. Ich kann damit super gut arbeiten, andere würde es in ihrer Kreativität einengen. Das ist total unterschiedlich.
Ja. Ich fand das gerade total schön, dass du gesagt hast, Projekte sind zu einem bestimmten Zeitpunkt dran. Ich habe manchmal so das Gefühl, wir sind gesellschaftlich so getrieben, wenn ich jetzt eine Idee habe, dann muss die auch sofort umgesetzt werden. Und wenn du wirklich an diese Idee glaubst, dann setzt du die jetzt sofort um. Und ich denke dann immer so, ich finde, das ist ein unglaublicher Druck, der dabei entsteht. Und deswegen ist es total schön, dass du gesagt hast, ja, vielleicht ist es gerade jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt. Das klingt für mich danach, die Idee, die darf liegen, die darf vielleicht auch erstmal ruhen und die wird wiederkommen. Die wird ihren Zeitpunkt finden. Ist das so?
Auf jeden Fall. Also erstens neige ich dazu, auch viele Ideen aufzuschreiben, sodass sie mir dann doch nicht verloren gehen. Und dann kann ich ja später in mein Notizbuch schauen, wo sich die Ideen türmen. Und ich glaube auch, dass es auch wichtig ist, dass sie sich weiterentwickeln können in diesem Liegenlassen-Stadium. Also zum Beispiel das Bilderbuch hat sich auch in den 2-3 Jahren bestimmt immer noch ein bisschen weiterentwickelt. Und ich würde sagen, es hat ihm gut getan. Also manchmal ist es vielleicht einfach, dass die Idee noch ein bisschen reifen muss, wie so ein guter Käse oder so.
Ja, das ist ein total schönes Bild. Wenn es ruht, dann reift das. Ich muss vielleicht nicht, nur weil ich jetzt nicht permanent daran sitze und arbeite, heißt es ja nicht, dass diese Idee mir irgendwann wie so eine Seifenblase zerplatzt. Schön. Manchmal denke ich so, wenn dann so diese Kreativität, das kreative Schaffen dann zur Arbeit wird, entsteht dann manchmal auch so einen Zwang und Druck. Hast du dann manchmal vielleicht schon Sorge gehabt, oh, da geht mir jetzt so mein kreatives Schaffen und Sein verloren?
Ich kann nachvollziehen, wenn Leute das haben, aber darunter leide ich zum Glück nicht. Also ich merke natürlich, dass mehr Druck dahinter ist, weil man erstens damit Geld verdienen muss und weil teilweise das auch Kundenaufträge sind. Und dann kann man die Sachen, da ist man ja in dem Sinne nicht eine Künstlerin, sondern eine Dienstleisterin und plötzlich muss man seine Kreativität an die Bedürfnisse anderer anpassen, muss Bilder, die man vielleicht mag, ändern, weil der Kunde sie nicht mag. Das ist auf jeden Fall ein Part, an den ich mich gewöhnen musste. Ja. Aber ich komme damit klar. Aber dass mir die Kreativität abhanden geht, gefühlt oder so, das habe ich zum Glück gar nicht. Also ich höre auch von vielen, dass sie sagen, das macht einem so das Hobby kaputt, weil man sich dann ja zum Beispiel nicht noch in der Freizeit hinsetzt und malt, kann ich wiederum auch nicht bestätigen. Für mich wird Malen immer mein liebstes Hobby bleiben. Ich sitze gerne auch noch nach einem 8 Stunden Illustrationsjob da und mal was Eigenes. Also das ist einfach, das ist das Ding in meinem Leben, zu malen.
Ja. Wenn man so deine Kreativität so als Fass sieht, Was füllt dieses Kreativitätsfass? Was glaubst du?
Da fallen mir als erstes ein Momente in der Natur, weil ich wirklich finde, Natur ist so ein ganz großer Treiber in meinem Leben. Also auch so schöne Bilder quasi von Natur. Also es muss gar nicht immer sein, dass ich wirklich in der Natur bin, auch wenn es am besten ist. Dann Momente mit meinen Tieren, also ich habe 2 Katzen oder mit Partner und Familie. Was liebe ich denn noch? Gutes Essen. Ich bin ein totaler Foodie. Und auch inspirierende Geschichten anderer, also sei es, dass ich höre sehr viel Podcasts, aber auch Bücher zu lesen, die ich toll finde, Serien zu gucken. So eigentlich ist eher die Frage, was inspiriert mich nicht? Also selbst wenn es was ist, was mich ärgert, dann inspiriert mich das ja wieder zu einer Szene, die ich gesellschaftskritisch in einem Buch ansprechen möchte oder so. Also eigentlich glaube ich, mein Gehirn rattert immer und zieht aus allem Inspirationen.
Ja, also die fliegt eigentlich nur so um dich herum und du greifst zu.
Ja.
Ja,
ja, schön. Genau, richtig.
Ja. Du hast gerade von der Natur gesprochen. Was sind für dich die Besonderheiten der Natur?
Ich finde, sie lehrt uns so unglaublich viel. Also einmal das Circle of Life, dass Vergänglichkeit dazugehört und dass zum Beispiel, wenn dann im Herbst die Blätter fallen, dass das ganz normal ist und dass im Frühjahr neue Blätter kommen. Das finde ich wahnsinnig schön und steht für mich auch ein bisschen für diese Ruhe, die man sich zwischendurch mal gönnen sollte, die dann den Winter darstellt. Ich liebe zu sehen, wie im Frühjahr dann wieder alles erwacht und ich finde auch toll, mal Tieren zu gucken, weil Tiere in der Regel nur das aus der Umwelt ziehen, was sie selbst in dem Moment wirklich brauchen. Also selbst wenn es fleischfressende Tiere sind, dann nehmen sie das nicht, weil sie denken so, und jetzt, weiß ich nicht, erlege ich nochmal 5 Tiere mehr und verkaufe die gewinnbringend, sondern sie wollen nur ihren Hunger stillen. Und das finde ich halt total schön. Wenn mehr Menschen wie Tiere wären in dem Sinne, dann würde das vielleicht irgendwie nicht alles aus dem Ruder laufen manchmal, weil wir nicht so gierig, also weil Tiere nicht so gierig sind wie wir. Und also ich finde, sie lehrt uns so vieles. Achtsamkeit, Genügsamkeit. Ja.
Ja, vielleicht passt ja die nächste Frage auch dazu gut oder knüpft da gut an. Du hast vorhin auch davon gesprochen, dass dir Werte wichtig sind. Auch gerade in Bezug jetzt auf das Mutterwerden und Sein hast du von Werten gesprochen. Was sind die Werte, auf die du besonders Wert legst in deinem Leben?
Also bei mir persönlich ist, glaube ich, einer meiner wichtigsten Werte Freiheit, dass ich ganz frei mein Leben gestalten kann, frei meine Gedanken gestalten darf, dass ich mich einfach nicht einschränke oder in irgendwelche Schubladen presse. Und das natürlich auch wünsche ich natürlich auch allen anderen Menschen. Und Wertschätzung ist ein unglaublich wichtiger Wert auch in meinem Leben, weil ich es ganz schade finde, dass man so oft so in Gesellschaften lebt, die so nach dem Motto sind, irgendwie nicht gemeckert ist Lob genug. Und ich finde, dass Loben und Wertschätzen etwas ganz Schönes ist.
Ja.
Und ich zeige gerne, wenn ich etwas toll finde, was andere Menschen machen. Und ich glaube, wenn wir uns alle gegenseitig mehr voller Lob und weniger mit Neid begegnen würden, das würde, glaube ich, viel Positives in die Welt bringen.
Ja, ja. Und man merkt das ja selber, wie gut es einem tut, wenn man mal ein Kompliment bekommt. Und das ist etwas, was wir alle geben können. Dafür müssen wir nichts weiter tun, außer das auszusprechen. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir zu viel loben, sondern ich bin da ganz bei dir. Wir sollten das viel, viel mehr tun, uns gegenseitig zu loben, zu schätzen. Noch Werte, die dir wichtig sind?
Gerechtigkeit, was ich ja schon auch angesprochen habe. Ich habe da eben ein ganz großes Bedürfnis und habe ganz schnell das Gefühl, dass es ungerecht ist, auch gerade wenn es in die Richtung geht, dass es irgendwie Schwächeren nicht so gut geht oder auch Tieren. Da ist, glaube ich, bei mir auch so ein Wunderpunkt. Und das ist aber gar nicht so einfach, wenn man es so aufzählen soll jetzt. Was wäre denn noch ein Wert? Also auf jeden Fall Umweltbewusstsein. Ich weiß nicht, ob das in dem Sinne ein klassischer Wert ist, aber ich probiere, mein Leben sehr nachhaltig zu gestalten, Sachen wieder zu benutzen und nicht so viel Neues zu kaufen und so. Ja. Also einfach so, dass ich einen möglichst kleinen Fußabdruck hinterlasse und diese Welt nicht so herunterwirtschafte. Das ist mir schon sehr wichtig. Aber ansonsten habe ich gerade jetzt nicht so einen expliziten Wert vor Augen. Einfach dieses wenn man es jetzt nicht mal als Nomen quasi benennt, dann ist es, glaube ich, das, was sich durch mein Leben zieht, dieses einfach dafür sorgen, dass möglichst jeder Mensch sich so frei entfalten kann, wie er möchte und dass man die Leute so sein lässt, wie sie sind und nicht immer alles so probiert, wie in eine Schublade einzuordnen oder dass man da jetzt irgendwie eine Erklärung für finden muss oder eine Lösung, sodass man einfach sagt, das muss man ja nicht lösen, die Person ist so, wie sie ist. Also wünschen wir viel mehr Raum für Individualität in unserer Gesellschaft.
Ja. Ich habe gerade den Gedanken gehabt, geht es da auch um so eine Bewusstheit mit mir, meinen Mitmenschen, meiner Umwelt, also einfach diese Bewusstheit zu haben, alles steht in Verbindung miteinander und wir sollten achtsam damit sein, egal ob Mensch, Tier, Natur, das alles gehört in einen Kreislauf. Ist das so?
Ja, auf jeden Fall. Ja, richtig. Weil ich ganz oft das Gefühl habe, das schaffen die Tiere ja auch alle und wir Menschen sind so, hey, hier sind wir und wir machen uns diesen Planeten jetzt irgendwie zu eigen und ist egal, ob nach uns irgendwie die Welt untergeht. Und das löst schon immer so einen gewissen Weltschmerz in mir aus und den wünschte ich, dass man ihn da irgendwie besser das Problem angehen könnte.
Ja. Was tröstet deinen Weltschmerz?
Das ist eine schwierige Frage. Meistens muss ich ihn einfach fühlen und ich weiß, es wird wieder besser.
Okay.
Aber so, wenn ich wirklich eine Weltschmerzphase habe, gibt es nicht viel, was mich aufheitern kann.
Okay.
Habe ich jetzt auch nicht dauernd. Das klingt gerade sehr negativ. Aber wenn ich
es fühle... Das darf aber auch sein, selbst wenn es so ist.
Ja, genau. Ja. Dann nehme ich das wieder als Antrieb. Dann sind das die Momente, die mir zeigen, warum das, was ich tue, was so viele Menschen tun, auch wenn es alles nur Kleinigkeiten sind, aber die Gesamtheit dieser Dinge wird hoffentlich etwas verändern.
Ja.
Und manchmal brauche ich diese Momente vielleicht auch, um mir wieder zu zeigen, wofür ich das auch tue.
Ja. Du hast davon gesprochen, dass du dir mehr Individualität in unserer Gesellschaft wünschst. Woran würdest du merken, dass das erfüllt ist?
Also zum Beispiel, wenn ich mit Leuten rede und ich einfach nicht mehr gefühlt in jedem dritten Satz irgendeine Verurteilung, sei sie noch so klein, hören würde, sowas, dass man nicht mehr kommentieren müsste, was jemand anhat, ob das mutig sei, dass die Person aber auch irgendwie, keine Ahnung, mal eine Diät machen könnte oder, das wäre schon mal ein Anfang, weil das ist gefühlt auch, man ist ja so in seiner Bubble drin und ich kann immer schlechter gefühlt mit, das klingt jetzt so blöd, aber mit normalen Menschen, die nicht in dieser Bubble sind, reden, weil ich dann immer denke, wow, okay, ich dachte irgendwie so, wir sind alle mittlerweile eine Ecke weiter, aber ich glaube, das ist leider nur ein kleiner Teil der Menschen und die meisten Menschen sind immer noch in ihrem sehr verurteilenden Verhalten gefangen.
Ja.
Und das macht mich dann immer ganz traurig, weil ich dachte, wir sind einfach alle schon viel weiter. Genau, also ich glaube, meistens merke ich es an Gesprächen mit anderen, dass Dinge, die ich halt absolut selbstverständlich finde, für andere das scheinbar noch gar nicht sind. Oder jetzt auch im Kontext mit Mutter werden. Ich meine, mein Baby ist ja nicht mal auf der Welt und wie viele Sprüche ich schon gehört habe, dass das dann ja das richtige Verhalten sei oder dieses und das sei irgendwie gut für einen, also bei mir wird es ein Junge, ne, das müsste ich dann ja machen, weil es sei ja ein Junge. Und ich denke immer so, nein, nichts davon muss, weil er ein Junge wird. Also gar nicht. Also...
Ja.
Das finde ich so traurig, dass es immer noch so viel Klischeedenken gibt und feste Rollenbilder und Männer müssen stark sein und bla 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 und weiß ich nicht, da gruselt es mich einfach nur. Und ich glaube, in Gesprächen würde ich es als erstes merken, wenn sich was getan hat.
Ja. Was bedeutet für dich, vielleicht können wir darauf nochmal eingehen, ganz konkret Individualität?
Dass man exakt so, wie man ist, akzeptiert wird. Also, dass man, das kann das Aussehen sein, es kann der Charakter sein. Es heißt auch nicht, dass ich mich festlegen muss. Also, individuell ist jetzt auch nicht, ich bin jetzt so, du kannst mich jetzt in diese Schublade wiederum einordnen. Ich kann auch morgen ganz anders sein. Ich darf auch ganz verschiedene Wesenszüge in mir haben, wie ja bei mir auch. Mhm. Ich kann die total stille Träumerin sein. Ich kann aber auch auf einem Konzert total abgehen oder so. Und
oder
einfach
die
dieses,
Rampensau
dass man
sein.
Sich nicht... Ja, genau, dass man sich auch nicht festlegen muss.
Ja,
so ein bisschen, dass der Charakter fluide ist, dass man das akzeptiert.
Ja.
Also ich glaube, das ist für mich Individualität. Wenn man bestärkt wird in seinem Sein, egal wie das heute ist, wie das morgens oder in 2 Sekunden.
Ja. Also es klingt für mich danach nach Vielschichtigkeit und Vielseitigkeit und die zuzulassen und nicht zu sagen,
Also gerade so eine angepasste Seite an uns, die wollen wir haben. Aber das ist ja das, was so ein bisschen, finde ich, gesellschaftlich suggeriert wird. Pass dich an, dann kommst du klar. Ja, eck ja nicht an und solche Geschichten, sondern zu sagen, ey, wenn du aneckst, ist doch super. Und das wollen wir ja eigentlich sehen. Und diese Verschiedenartigkeit, finde ich, ist so wertvoll, weil sie uns ja neue Perspektiven ermöglichen kann. Also du hast auch von Bubble gesprochen. Ich komme nur aus meiner Bubble raus, wenn ich neue Perspektiven zulasse oder wenn ich in Lebenswelten eintauche, die mir fremd sind, weil ich sie eben nicht erlebt habe, weil ich einfach anders aufgewachsen bin. Und nichtsdestotrotz da zu sagen, ach, das wäre mal interessant, da mal hinzuhören, dazuzuhören.
Auf jeden Fall, das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, das zeigt auch ganz gut, dass vielleicht auch, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, es spricht ja aber auch nichts dagegen, irgendwie, sag ich mal, nicht so ein schillerndes Leben, nenne ich es jetzt mal, zu führen. Und also weil das jetzt vielleicht auch gerade so klingt, als ob man als Leute dazu auffordert, dass wir irgendwie wollen, dass jeder so ein extravagantes, schillerndes Leben führt, das meinen wir damit ja auch gar nicht. Also einfach nur, wenn du halt gerade sehr glücklich bist mit der Art, wie du dein Leben führst, dann kannst du das ja gerne auch so machen. Aber dass man sich selber halt den Raum gibt, wirklich immer wieder zu hinterfragen, bin ich denn so glücklich oder passe ich mich gerade nur an?
Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, und das wird uns ja viel durch die sozialen Medien vermittelt, du musst nicht immer glücklich sein und das wird auch nicht immer so sein. Wir werden auch mal, wie du vorhin gesagt hast, wir werden vielleicht mal Phasen von Weltschmerz haben, von Zweifeln. Und ich finde, was viel zu wenig noch geteilt wird, ist tatsächlich den Leuten zu zeigen, ey, mir geht's gerade schlecht und das ist völlig normal. Mir hat letztens jemand gesagt, ne, das wollen die Leute nicht sehen. Und das finde ich aber total schade, weil eigentlich ist es ja das Natürlichste der Welt, dass wir alle Phasen durchlaufen, in denen wir unseren Tiefpunkt haben. Und das viel mehr zu normalisieren. Ich finde, das heißt für mich eben auch, diese Individualität, die Vielschichtigkeit und Vielseitigkeit zu zeigen. Ich weiß nicht, wie du das siehst oder wie du das auch so wahrnimmst auf den Kanälen.
Also das kann ich absolut unterschreiben. Ich weiß für mich, dass ich da immer sehr ehrlich bin. Also ich habe zum Beispiel so einen Umgang mit meinem, ich sag mal, Insta-Account jetzt, der vielleicht auch nicht total typisch ist, weil ich bin super wenig auf Instagram und mir ist es auch total egal, wenn ich da mal irgendwie mehrere Wochen gefühlt nichts poste. Ich habe immer, ich komme auch aus einer Phase, wo ich mich mit diesen ganzen Dingen auseinandergesetzt habe, so was wäre theoretisch gut für einen Algorithmus, was wäre gut, damit ich wachse, irgendwie sowas. Aber mittlerweile betrachte ich den halt so als, ja, als Teil von mir und dann gestalte ich den ja auch genau so, wie ich mich jetzt auch gestalten würde oder mein Leben gestalten würde. Und deswegen gibt es da halt komplett authentische Einblicke. Und wenn ich Lust habe zu posten, dann gibt es die sowohl im Positiv als auch negativ. Also ich erinnere mich auch noch daran, dass ich vor einem Jahr oder so mal eine Phase hatte, wo ich ganz oft hintereinander nicht so gut drauf war. Und dann habe ich auch genau darüber in meinen Stories geredet, habe einfach gesagt, so Leute, bei mir gibt's ja gerade nicht so viel, ich bin irgendwie oft traurig oder mir geht es nicht so gut. Und das fand ich viel schöner, als jetzt irgendwie zu sagen, nö, es ist alles toll und mir geht's gerade gut und ich bin da immer sehr ehrlich und ich habe tatsächlich auch nur positives Feedback. Also ganz sicher verlassen da manche einfach den Account und das ist genau das Richtige, weil man soll ja dahin gehen, wo man sich wohlfühlt. Aber die dann bleiben und die mir schreiben, also was ich mitbekomme, ist immer positiv, dass die Leute sagen, und genau deswegen folgen wir dir, weil es halt, weil wir wissen, dass, wie du dich zeigst, ist in dem Moment halt auch wirklich die Wahrheit. Und wenn du uns in die Kamera anstrahlst, dann, weil du es in dem Moment auch wirklich fühlst. Und wir müssen keine Sorge haben, dass du dich jetzt irgendwie stresst, um hier irgendwie uns eine Show zu bieten oder so. Und das fand ich total schön, dass ich auch merke, okay, es ist für beide Seiten gut. Die mögen es, ich mag es, also bleibe ich doch einfach in meinem Account so authentisch, wie es geht.
Ja, genau das gleiche Wort ist mir auch durch den Kopf gegangen, authentisch und nahbar. Und ich finde, das macht unser Menschsein aus. Und du hast auch vorhin von tiefe Verbundenheit gesprochen. Für mich macht auch diese tiefe Verbundenheit aus, dass wir uns authentisch und nah zeigen dürfen.
Ja, auf jeden Fall. Also auch, dass man seine verletzliche Seite zeigen kann, dass man nicht immer stark sein muss. Das sind alles sehr wichtige Dinge.
Ja, ja. Vielleicht hast du ja noch einen Tipp für mich. Du hast dich so frei gemacht, wie es klingt, von diesen Dingen auf Instagram, Algorithmus und dergleichen. Mittlerweile habe ich mich auch frei davon gemacht, dass man sozusagen immer in den gleichen Farben und immer in den gleichen Designs seine Posts machen soll, was ich auch ganz, also mittlerweile habe ich auch gedacht, hey, was ist denn das eigentlich für ein Quatsch? Ist ja etwas Perfektionistisches, wo ich finde, hey, das passt da eigentlich gar nicht. Und merke aber trotzdem, wie mich das bewegt, was die Zahlen angeht. Hast du da einen Tipp für mich, wie man da am besten mit umgehen kann oder sollte oder wie auch immer?
Das ist schwierig, weil ich das total verstehen kann, weil ich glaube, kalt lässt es irgendwie jetzt niemanden. Mhm. Ich sage mir halt einfach immer wieder, also es hängt erstmal wahrscheinlich überhaupt nicht von dem Inhalt ab oder so, weil letztlich folgen einem halt eine bestimmte Art von Menschen, die finden bestimmte Dinge interessant. Okay, dann ist vielleicht der eine Post von dir weniger geliked, das heißt aber nicht, dass ihn jetzt irgendwie andere Menschen nicht toll finden würden, nur denen wurde der vielleicht nicht ausgestrahlt oder die folgen dir in dem Moment nicht oder sowas. Also erstmal, das sagt eigentlich halt so gar nichts über die Qualität dieses Postes aus. Ich habe das halt ganz oft gehabt, wenn ich irgendwie Illustrationen zum Beispiel poste, dann bekommen die bei mir immer deutlich weniger Likes, als wenn ich ein Bild von mir oder so poste. Mhm. Das ist natürlich auch erstmal ein bisschen hart und man denkt sich so, okay, cool, Hauptsache meine Kunst kommt nicht so gut an wie ein blödes Selfie, so nach dem Motto. Aber dann sage ich mir auch immer wieder, ja, aber wo komme ich denn her? Ich komme von dem Hintergrund, dass ich früher, war das ja quasi ein Fotografie-Account, wo ich Bilder von mir und von anderen gezeigt habe. Natürlich ist da einfach noch eine ganz, ganz große Followerschaft, die interessiert an Fotos ist, aber nicht unbedingt an Illustrationen, die mir aber vielleicht immer noch folgen, weil sie meine Reise beobachten wollen oder sowas. Mhm. Also muss ich mich komplett davon lösen, dass diese Menschen irgendwie eine Aussagekraft darüber haben, ob das eine gute Illustration ist. Es ist einfach nur diesen, die haben einen anderen Interessenschwerpunkt, nämlich Fotografie. Und das kann einem ja mit 100.000 Dingen so gehen. Also dass man sich wirklich immer wieder sagt, diese Like-Zahl sagt nichts, aber auch wirklich gar nichts darüber aus, wie wichtig, wie toll das ist. Mhm. Plus, dass ich probiere, mich nicht auf die Zahlen wie Likes oder so zu konzentrieren, sondern es ist doch viel wichtiger zum Beispiel, dass man, ob man mal eine Nachricht bekommt, dass jemand sagt, hey, dein Account macht mir Mut oder so. Das sind doch die viel wichtigeren Dinge und natürlich geschehen die seltener als ein Like, also. Aber das sind die, an die man sich klammern sollte, diese schönen Momente, die man daraus zieht. Mhm. Und ich probiere auch einfach so wenig Zeit wie möglich darin zu verbringen. Und gerade nachdem ich gepostet habe, bin ich weg. Also ich bin da nicht so, dass ich da sitze und denke, so, und jetzt, wie einem das diese ganzen Insta-Gurus sagen, jetzt die nächsten 15 Minuten erstmal schnell auf jeden Kommentar antworten und jede eingehende Nachricht. Und da bekomme ich ja auch unmittelbar mit, ob das gut ankommt oder nicht. Und bei mir ist es so, okay, der Post geht online und ich schmeiße das Handy jetzt erstmal quasi 5 Stunden in die Ecke und dann bin ich am nächsten Tag wieder drin, um mir die nächste Story zu machen. Aber ich gucke mir meine Zahlen dann auch gar nicht groß an. Okay. Und ich habe zum Beispiel meine Zahlen ja auch ausgeschaltet. Das hilft auch. Also ich sehe bei anderen nicht, wie viele Likes deren Posts haben. Ah. Und andere können es bei mir nicht sehen. Weil ich finde, ich fände es ziemlich gut, wenn Social Media solche Zahlen einfach gar nicht mehr anzeigen würde, weil es darum total nicht geht.
Ja, total. Bist du dann trotzdem nicht neugierig, wenn du dein Handy in die Ecke geworfen hast?
Nicht mehr. Nee, wirklich nicht. Also ich habe das dann komplett sofort aus dem Kopf verloren. Also es ist vielleicht auch, weil ich so lange mache. Ich bin seit 2014 bei Instagram.
Ah, okay.
Es hat wirklich gar nicht mehr diesen Sog auf mich. Gar nicht.
Also du hast irgendwie so dein Fahrwasser gefunden, was sich für dich gut anfühlt und hast dann irgendwie auch, auch hier spiegelt sich ja deine Individualität wieder. Was passt für mich? Das muss ja nicht für andere passen. Und ich finde es trotzdem aber manchmal auch so schwierig, weil einem ja überall suggeriert wird, du hast es vorhin bei der Mutterschaft auch gesagt, überall wird einem suggeriert, so musst du das machen, so und so und so. Und manchmal finde ich das so unglaublich ablenkend und man denkt sich so, oh, puh, mir platzt gleich der Kopf. Wie schaffst du das, wenn du das kennst, dich von diesen Ablenkungen frei zu machen?
Ich kann das erstmal super gut verstehen, weil ich das ganz intensiv hatte, als ich mich selbstständig gemacht habe. Vorher war das ja quasi die ganze Zeit, seit 2014 bis 2020 war es ein Hobby. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, so, jetzt muss ich es ja richtig angehen. Ich muss es professionell machen. Und da habe ich nämlich auch diese ganzen Ratschläge gelesen. Daher weiß ich ja überhaupt nur, was man theoretisch machen könnte oder müsste. Und da habe ich ein Jahr, würde ich sagen, das sehr intensiv gemacht. Also da habe ich probiert jeden Tag eine Story zu machen und so. Und deswegen kann ich erstmal super gut nachvollziehen, wie verführerisch diese ganzen Dinge sind, weil man ja denkt, okay, die sind jetzt irgendwie mein Schlüssel zum Glück und der einheitliche Feed. Also ich glaube, wir haben uns alle schon mal geärgert darüber, wenn wieder eine andere Farbe plötzlich vorkam. Mittlerweile achte ich jetzt auch nicht mehr drauf, aber noch vor einem Jahr, weiß ich, hat mir jemand ein Bild geschickt, was ich für eine Gemeinschaftsaktion posten sollte. Und ich war total verzweifelt, weil es farblich einfach nicht in mein Feed gepasst hat. Und ich dachte so, wie kann das sein? Das ist so ein schreckliches Bild, das muss ich jetzt posten, das passt gar nicht. Noch vor einem Jahr. Also ich bin jetzt auch nicht schon ewig frei davon. Und dann habe ich mich aber irgendwann, ich glaube, das war auch so ein Schlüsselerlebnis, weil ich dachte, Alter, wie lächerlich, dass ich mich gerade so mit den Farben dieses Bildes, was ein netter Mensch für mich erstellt hat, ich hatte ja nicht mehr Arbeit damit, ich musste es nur noch posten. Und mein einziger Gedanke war, die Farben passen nicht. Also ich glaube, was hat mir dann letztlich geholfen, oder was hilft mir jeden Tag? Mir sagen, ich möchte das Positive rausziehen aus Instagram und ich möchte vor allem auch, weil man ja auch immer wieder hört, da wurde mein Account gesperrt oder man sieht ja auch eben zum Beispiel, wie Reichweiten teilweise runtergehen und dass ich sage, okay, wenn das schon alles so unkontrollierbar und schwierig ist, dann möchte ich nur das da rausnehmen, was mir gefällt und mich an irgendwelche starren Muster halten. Das gefällt mir nicht. Ich hatte in der Zeit auch keinen Spaß mehr an Instagram. Aber ich hatte ja mal von 2014 bis 2020 Spaß. Und da wollte ich wieder hin. Und das habe ich jetzt halt wieder, indem ich wirklich nur auf mein Herz höre, nicht auf diese Zahlen achte. Und immer, wenn ich mich kurz dabei ertappe, wie ich vielleicht von irgendeinem neuen Trend höre oder das soll man jetzt machen, dass ich mich frage, mache ich das, weil ich das gehört habe oder weil es mir Spaß macht? Als Beispiel, ich habe viel Spaß an Reels. Es macht mir, weil ich schon als Kind, ich habe immer Videos geschnitten und so und ich bin auch gerne mal albern. Es macht mir einfach unglaublich viel Freude. Es ist halt aber nicht jedermanns Sache. Und wenn jetzt gerade Leute sich irgendwie zwingen müssen, Reels zu machen, weil die vielleicht gut für den Algorithmus sind, dann tut mir das wahnsinnig leid und dann würde ich das an deren Stelle auch nicht machen. Und es wird auch den nächsten Trend geben, der mir dann wiederum nicht gefällt und den ich dann nicht mitnehme. Ja. Also einfach immer wieder abchecken, kommt das aus dem Herzen, mache ich das gerne? Ja. Das ist, glaube ich, was ich generell viel in meinem Leben mache. Ich sortiere schnell aus. Ich bin eher so auch in meinem Haushalt, ich bin ein sehr minimalistischer Mensch eigentlich und sortiere Gewohnheiten und Dinge aus, die mir nicht gut tun.
Also ich nehme für mich mit, du sollst Spaß daran haben, es soll kein Zwang sein. Und was ich so rausgehört habe für mich, das kannst du ja mal prüfen, es soll leicht sein. Und es soll nicht schwer sein, es soll nicht kompliziert sein. Also auch, wie viel Zeit investiere ich denn da auch? Also ich möchte nicht durch Instagram bestimmt werden, sondern ich bestimme über mein Profil. Und das auch wieder so individuell wie möglich zu gestalten.
Ja, total. Richtig.
Du hast von Gewohnheiten gesprochen und Dinge, die du aussortierst, wenn sie dir nicht gut tun. Und dann habe ich so bei mir gedacht, ja, ich kenne auch so einige Dinge, die mir nicht gut tun. Das Aussortieren fällt mir ein bisschen schwer. Wie gelingt dir das, gut auszusortieren?
Also es braucht auf jeden Fall immer eine gewisse Zeit. Es muss ein gewisser Leidensdruck da sein, weil man sortiert ja nur aus, wenn irgendwie das Leid groß genug ist, nenne ich es mal. Und es gelingt mir auch nicht bei allen per se. Also ich habe natürlich auch schlechte Angewohnheiten.
Welche sind das? Jetzt bin ich neugierig.
Also jetzt keine hochdramatischen, aber wahrscheinlich welche, die viele von uns kennen, zum Beispiel sich zu wenig zu bewegen. Also einfach so dieses in der Arbeit versumpfen und den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen und ich habe mir jetzt immerhin schon vor einer Weile angewöhnt, eigentlich einen Mittagsspaziergang zu machen, aber dann kommt wieder so ein Wetter wie aktuell und dann lasse ich es auch wieder sein. Also man sucht dann ja auch so schnell Ausreden. Ja. Und ich bin halt auch einfach irgendwie eher ein Sportmuffeltyp, deswegen, das ist auf jeden Fall was in meinem Leben gerne mehr sein dürfte, Begeisterung an Sport und Bewegung. Oder wenn ich es erstmal mache, finde ich es auch gut, aber dieses wirklich es angehen.
Ich bin ganz bei dir.
Was ich gar nicht an mir mag, ich weiß nicht, ob man das als Gewohnheit bezeichnen kann, ist, dass ich leider, was man vielleicht auch gar nicht so von mir denkt, erstmal ganz oft was Negatives im Kopf habe. Also zum Beispiel, wenn Menschen sich auf eine gewisse Weise verhalten oder beziehungsweise die haben sich noch gar nicht verhalten. Ich denke an eine Situation und ich gehe erstmal davon aus, dass sie sich nicht so verhalten, wie ich es möchte. Da habe ich sehr mit zu kämpfen, weil es in 80% der Fällen dann nicht eintritt und nur ja, 20% der Fälle wirklich dieses unangenehme Verhalten passiert. Aber ich zerdenke Dinge halt einfach so dolle. Ich habe ja schon gesagt, mein Leben spielt sich sehr stark in meinem Kopf ab. Und das ist halt leider auch ein Nachteil, weil man dann denkt, oh, jetzt werde ich zu der Person fahren, so ein bisschen als Pflichtbesuch. Dann wird bestimmt wieder der und der Spruch kommen. Der kommt vielleicht gar nicht. Aber in meinem Kopf hat er schon 100.000 Mal stattgefunden, weil ich Angst vor der Situation habe oder so. Ja. Und das nervt mich halt total, dass ich nicht einfach es auf mich zukommen lassen kann, weil... Ja, wenn der Spruch gar nicht kommt, habe ich doch umsonst mir den Kopf die ganze Zeit darüber zerbrochen. Aber dieses Kopfzerbrechen, oh, da bin ich wahnsinnig gut drin.
Ich bin da auch sehr gut drin, ne? Ich weiß, wovon du sprichst. Und habe jetzt gleichzeitig noch gedacht, ist das vielleicht noch so ein, sag mal, ein Anführungszeichen? Es klingt zwar ein bisschen, als wäre das total lapidar, das ist damit nicht gemeint, aber ist das so vielleicht so ein Überbleibsel aus deiner Jugendzeit, in der du ja auch wirklich schwere Phasen durchgemacht hast?
Ganz bestimmt. Also ich glaube auch, dass das damit zusammenhängt, dass man sich da einfach so ein Misstrauen vielleicht auch angewöhnt hat oder so eine Vorsicht, die einen ja letztlich ist es ja auch zum Selbstschutz, weil wenn ich das theoretisch vorher schon mal gedacht habe, kann es mich nicht mehr fies überraschen.
Ja.
Aber das Doofe ist halt, dass es eben leider viel seltener eintritt, als mein Kopf das vorher befürchtet und ich deswegen dann auch, also... teilweise sogar quasi manchmal richtig mit so einer Grundgenervtheit in der Situation gehe, obwohl die Person mir halt gar nichts getan hat und dann total das schöne Treffen dabei rauskommt und ich aber einfach so vorsichtig bin, weil ich die ganze Zeit denke, ach, gleich kommt das und dann kommt das halt die ganze Zeit nicht, dieses Verhalten, was ich nicht mag oder so. Das ist was ich wahnsinnig gerne ändern würde, wo ich auch aktiv immer wieder dran arbeite, aber es ist schwer. Also das ist irgendwie was, wenn ich das jemals loswerde, das würde mich schon sehr freuen, aber ich glaube, das ist einfach zu tief mit mir verwurzelt und...
Ja. Ich habe gerade auch gedacht, das ist ja, wie du schon gesagt hast, das ist so ein Selbstschutz. Ich habe erlebt, wie das ist, es macht mir Angst, es macht mir Sorge, ich weiß, wie es mir geht und ich habe so gedacht, das ist so ein misstrauischer Selbstschutz und trotzdem hat der ja was ganz Fürsorgliches, finde ich, was sehr Beschützendes und da vielleicht zu gucken... Ich finde immer diese Seiten in uns, die würden wir zwar gerne loswerden wollen, aber die kriegen wir halt nie los. Ich versuche dann immer zu überlegen, wie kann ich mit denen einen Kompromiss schließen? Wenn es schon keine Freundschaft ist, wie kann man einen Kompromiss eingehen? Weil die sind ja meist auch schon sehr lange in uns verankert. Also die haben ja auch schon ihre Aufgabe über Jahrzehnte ganz bravös sozusagen erfüllt und da zu schauen, okay, wie kann es vielleicht ein bisschen weniger werden, dass ich eben, und ich glaube, sowas braucht doch einfach Zeit, wenn man mal sieht, wie lange diese Anteile immer da waren und diese Schutzfunktionen übernommen haben, dann braucht es auch genauso lange Zeit, die wieder so ein bisschen aus ihrer Position zu entlassen. Und manchmal ist es ja sogar schon total schwer zu sagen, okay, wenn ich die jetzt in den Urlaub schicken würde, wie lange würden die sich vielleicht in den Urlaub schicken lassen? Und dann kommt man vielleicht höchstens auf ein paar Stunden erstmal. Aber wie du vorhin gesagt hast, du hast dieses Wort milde gesagt, da auch irgendwie milde mit sich zu sein, dass das ja irgendwie alles seine Daseinsberechtigung hat.
Ja, das probiere ich mir auch immer wieder zu sagen, weil es bringt ja auch nichts, wenn ich zusätzlich zu dieser Eigenschaft irgendwie, die ich nicht mag, jetzt auch noch mich dann dafür die ganze Zeit zerfleische irgendwie. Deswegen probiere ich eigentlich auch wieder Individualität. Wir haben halt auch nicht alle nur positive Eigenschaften. Und das ist vielleicht keine, auf die ich stolz bin, aber sie gehört scheinbar zu mir dazu. Und ich kann ja probieren, meinen Umgang damit zu finden. Und ja, es klappt in der Regel ja auch. Also es ist ja jetzt nicht, also das Gute ist ja, ich lasse es dann ja auch nicht raus. Ich weiß ja, es ist nur in meinem Kopf und wahrscheinlich wird die Situation gleich viel besser, als ich es vorher denke. Es wäre halt manchmal leichter, wenn man sich die unnötigen Gedanken nicht machen würde, aber dafür kann ich doch dann umso mehr wertschätzen, wenn es ein schönes Treffen wird, als ein Vorteil dieser Eigenschaft. Also überrascht mich dann ja, die Person kann mich dann ja fast nur positiv überraschen und das ist ziemlich einfach, indem sie einfach schon keine bösen Sachen sagt, so nach dem Motto. Und schon bin ich ganz begeistert von dem Treffen.
Ja. Wovor fürchtest du dich? Gibt es da etwas?
Schwierig. Also fürchten auf jeden Fall so ein bisschen generell vor der Zukunft. Ja, wie das mit der Welt weitergeht, was wir Menschen sowohl umweltmäßig der Welt antun, als auch gesellschaftlich, wie geht das wohl alles so weiter, wie ist, wenn ich später mal im Sterbebett liege, was für eine Welt ist da, welche politische Ordnung herrscht hier, wie gut konnte man vielleicht die Klimakatastrophe noch abwenden oder eben auch nicht. Das sind schon so Gedanken, Und ansonsten, wenn es eher so ins Persönliche geht, dann, dass Leuten, die mir am Herzen liegen, dass denen was passiert. Also gar nicht mir selber, aber so zum Beispiel auch die Vorstellung, irgendwie jetzt zum Beispiel, wenn mein Mann irgendwie jetzt, wenn dem was passieren würde, das würde mir einfach das Herz zerbrechen. Und genau, ja, ich glaube, das sind so die größten Ängste in meinem Leben.
Wie gehst du mit diesen Ängsten um?
Einfach annehmen, dass sie da sind, sagen, dass wir alle irgendwelche Ängste haben, aber mich dann wieder auf das konzentrieren, was positiv in meinem Leben ist.
Was glaubst du, ist das Nützliche an deinen Ängsten?
Also, wenn ich jetzt von der großen gesellschaftlichen Angst ausgehe, dass sie ja mein Antreiber ist für mein tägliches Tun. Also hätte ich diese, wäre mir egal, was mit der Welt geschieht, was mit unserer Gesellschaft passiert, dann würde ich keine Bücher darüber machen. Und das Zweite, dass ich die Zeit mit den Leuten, die mir im Herzen liegen, natürlich danach noch umso mehr schätze. Also man ärgert sich halt dann, man ist ja nicht immer super grün und man ärgert sich auch mal über irgendwas. Und spätestens, wenn ich dann mal wieder so einen Gedanken hatte in die Richtung, habe ich jetzt ja auch nicht ganz oft, aber dann denke ich so, boah, es ist doch alles so egal. Hauptsache, wir sind gesund und wir sind zusammen und ja. Ich glaube, es macht einen sehr dankbar für das, was man hat.
Ja, auf jeden Fall. Was wäre, wenn alles so bliebe, wie es jetzt ist?
Dann wäre ich, glaube ich, ziemlich glücklich. Also, oder also gesellschaftlich vielleicht weniger so. Da kann sich ruhig noch was tun, aber auch da ist jetzt ja so erstmal beim direkten Umfeld ist alles ziemlich super. Genau, es wäre halt ein bisschen frustrierend, wenn wir gesellschaftlich schon am Ende wären. Und wenn, ja, die Umwelt, wenn man da nicht noch mehr machen könnte. Genau, deswegen so bin ich ganz in so einem Kompromiss irgendwie, also in so einem Zwiespalt, meine ich. Für mich persönlich wäre erstmal alles super. Eigentlich, aber genau, ich wünsche mir halt noch ganz viel gesellschaftliche Weiterentwicklung.
Und das hattest du ja vorhin angesprochen, wenn ich das jetzt so aufgreifen würde, diese Wertschätzung, die Gerechtigkeit, Individualität. Ich finde, das sind ja gleichzeitig auch, sollte es auch gesellschaftliche Themen sein oder gesellschaftliche Werte sein.
Genau, so meine ich das. Also, dass die Gesellschaft halt dahin geht, dass wirklich jeder Mensch sich frei entfalten kann. Dass man nicht mehr mit diesen Rollenbildern lebt, dass es auch in mehr Ländern immer leichter wird, sich frei zu entfalten. Und das sind einfach so Werte wie faire Arbeitsbedingungen, so einfach, dass jeder Mensch gefühlt die gleichen Chancen auf dieser Welt hat. Und das ist natürlich ein Riesenziel und das ist jetzt nicht irgendwie einfach umsetzbar, aber das wäre schon schön, wenn sich da in die Richtung noch mehr tun würde.
Ich habe gerade auch an Chancengleichheit gedacht. Also egal, woher wir kommen, dass wir alle die gleichen Chancen und irgendwie die gleiche Ausgangslage hätten. Das würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass es nicht für bestimmte Gruppen von Menschen schwieriger ist, einen bestimmten Bildungsweg einzuschlagen, sondern irgendwie, dass wir alle die gleiche Möglichkeit haben, uns zu entwickeln und zu entfalten, wie du es auch schon gesagt hast.
Total.
Ich stell dir vor, du stehst in einer Ausstellung, in der es um dein Leben geht. Was würde man sehen? Wie sieht die Ausstellung aus? Und was ist vielleicht auch ausgestellt?
Also es wäre bestimmt eine Mischung aus überwiegend Fotografien und Illustrationen,
Schön.
wobei mir zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig wäre, dass irgendwie so eine schöne musikalische Untermalung wäre, weil ich finde, Musik drückt total toll Stimmung aus. Und ich bin zwar so ein ganz klassischer Fall von, ich kann dir nicht einen Interpreten nennen, den ich höre, aber ich höre den ganzen Tag Musik. Aber es liegt auch mit daran, dass ich ein ganz schlechtes Namensgedächtnis habe. Und genau, also es wäre, glaube ich, es wären sehr viele Naturszenen, sowohl gemalte als auch fotografierte, die einfach wirklich so so im Bereich so auch so viel so Makroaufnahmen, weil ich immer ganz toll finde, das kleine, verborgene zu entdecken. Es würden wahrscheinlich, es gäbe so einen Lesebereich mit den ganzen Büchern, die ich bis dahin gemacht habe, die es hoffentlich ganz, ganz viele sind.
Schön.
Und einfach so, ja, diese Einladung, sich da irgendwie jetzt wohlzufühlen. Ich glaube, es wäre eher ein gemütlicher, stiller Raum, in dem man so sich entweder in den Fotografien und Illustrationen versinken kann oder man schnappt sich halt ein Buch und setzt sich in so einen kuscheligen Lesesessel rein.
Ja, ich finde, da ist für mich gerade im Kopf schlägt es so einen schönen Bogen im Sinne von, ich darf hier sein, ich darf mich vielleicht auch mal aus der Welt, wie sie gerade ist, auch mal in eine andere Welt wegbeamen, wo alles schön ist, wo auch einfach gerade alles toll ist, weil wie du vorhin auch schon gesagt hast, wir sind ein kleiner Teil. Das heißt nicht, dass wir keine Verantwortung haben und dass wir nichts tun können. Aber es bleibt halt irgendwie in einem sehr abgesteckten Rahmen. Und so eben auch mal zu sagen, ich darf mich mal in eine andere Welt hineinversetzen, in eine Welt, wo alles schön ist, wo alles irgendwie heiter ist, wo es vielleicht auch keine Katastrophen und was auch immer gibt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du dir das auch erlaubst und sagst, okay, das darf jetzt auch einfach alles mal gerade schön sein.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das braucht man auch. Wenn man in so in einer gewissen Mission unterwegs ist, dann neigt man ja auch dazu, dass man mal wirklich verzweifelt, dass man denkt, wozu tue ich das hier? Was kann ich schon bewirken? Ja. Sind wir nicht eh alle verloren? Oder ist halt nicht diese Welt irgendwie verloren? Also das ist wieder der Weltschmerz. Ja. Und ich glaube, deswegen braucht man das ganz oft. Also ich habe auch ganz bewusst Phasen, in denen ich nicht die Nachrichten checke und so, weil ich es einfach dann nicht aushalte und weil ich sage, es bringt halt auch niemandem was, ja, wenn ich das jetzt konsumiere, wenn ich jetzt leide. Ich erlaube mir jetzt, trotz all diesen Leids, was ganz furchtbar ist, gerade glücklich zu sein.
Ja, voll. Und es ist gerade so schön, weil du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen und es ist wirklich manchmal wie so ein Zauber, dass die Fragen vom Gast zuvor tatsächlich ganz oft so gut passen. Die Frage ist nämlich, was treibt dich im Leben an? Wofür stehst du jeden Morgen auf?
Das ist natürlich wirklich schön. Also, ich stehe einerseits auf, um mal tatsächlich mit der Ich-Perspektive zu beginnen, einfach um einen wirklich schönen Tag zu haben. Also, um schöne Momente zu sammeln, um mich an Kleinigkeiten zu erfreuen, um aus dem Fenster zu schauen und einen Vogel zu sehen oder so. Also, wirklich so die absoluten Kleinigkeiten und um mir auch einfach zu erlauben, eine tolle Zeit zu haben und den Tag zu genießen. Und diese Kraft, die ich daraus ziehe, die kann ich dann nutzen, um zu probieren, etwas zum Positiven zu verändern, damit noch mehr Menschen diese Tage haben können. Mhm. Also es bräuchte mich ja auch gar nicht oder meine Bücher und diese Werke von so vielen anderen, wenn die Welt halt schon an einem Punkt wäre, den ich mir herbeisehne. Und deswegen, solange das aber nun mal so ist, freue ich mich total, wenn ich diesen Schaffensdrang, den ich habe und diese Freude an Kreativität nutzen kann, um vielleicht ein ganz, ganz kleines Umdenken in manchen Köpfen herzustellen. Und vielleicht liest es dann irgendjemand seinem Kind ein Kinderbuch vor und merkt, Moment mal, irgendwie, ja, das ist doch eigentlich auch in Ordnung so. Beziehungsweise vielleicht merkt das nicht die erwachsene Person, aber das Kind wächst halt gleich an sich bestärkt auf. Und ja, das ist, glaube ich, was mir jeden Tag Antrieb gibt, im ganz, ganz Kleinen eine Veränderung zu sein.
Mhm, mhm. Und du entführst die Menschen in eine andere Welt. Wie schön ist das eigentlich? In dem ein Kater keine Mäuse frisst, aber Törtchen.
Genau.
Jetzt bist du, liebe Ilka, dran, meinem nächsten Gast eine Frage zu stellen.
Ja, ich habe die Frage tatsächlich gerade nochmal verworfen, weil ich finde, dass sie so gut jetzt, die Frage, die ich mir überlegt habe, habe ich verworfen, weil sich jetzt im Anschluss an dieses Gespräch irgendwie sowas ergeben hat, nämlich, in welche Welt würdest du dich denn hier gerne hineinträumen?
Oh, schön. Und das passt so schön, weil du bist damit ins Gespräch eingestiegen, dass du eine Träumerin nach Plan bist. Ja, voll schön.
Ja.
Ilka, wir kommen jetzt tatsächlich zur letzten Frage. Es war ein total schönes Gespräch. Es war auch für mich so Balsam für die Seele, auch an manchen Stellen diese Milde auch zu spüren, die du selber auch immer wieder versuchst auch dir zu geben, aber du strahlst sie auch aus. Das finde ich total schön. Also vielen Dank dafür. Und bevor wir auch zur letzten Frage kommen, möchte ich dir natürlich von Herzen alles, alles Gute wünschen zur Geburt, auch wenn dein Sohn auf der Welt ist. Und du hast zwar nicht gefragt, ich würde dir jetzt trotzdem von Herzen einen Ratschlag geben, nämlich nur vertraue in dich selbst und in niemanden anderen.
Vielen Dank, liebe Sarah. Ich habe mich so gefreut, hier sein zu dürfen, auch weil wir ja schon eine Weile hinterher geschrieben hatten. Und es ist so schön, dass es jetzt geklappt hat. Ich habe mich hier unglaublich wohl gefühlt. Es waren ganz, ganz tolle Fragen. Es war mal wirklich irgendwie gewisserweise ein anderes Interview und das tat sehr gut.
Schön. Auch das freut mich. Vielen lieben Dank. Das Kompliment nehme ich sehr gerne an. Und dann kommen wir zur letzten Frage. Wer bist du?
Ich bin jetzt gerade eine sehr glückliche, in sich ruhende Person, die sich einfach freut, dass sie so viel Schönes in ihrem Leben hat, dass sie die Möglichkeit hat, gesellschaftlich und finanziell und alles ein Leben zu leben, wie sie es eigentlich größtenteils sehr, sehr glücklich macht und dass ich so viel Kreativität in meinem Leben habe, tolle Menschen und ja, einfach auch irgendwie gewisserweise diese Nähe zur Natur, dass ich die auch haben darf. Ich könnte auch an einem Ort der Welt leben, wo das alles ganz verbaut wäre oder ganz, ja, Weltuntergangsszenario-mäßig so. Also ich bin jetzt gerade in diesem Moment einfach sehr, sehr dankbar für das, was ich habe.